Hallo ihr Lieben,
willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute gebe ich nur meinen Senf dazu und Betty ist die Erzählerin.
Ja, du kennst doch Essen. Du warst sicherlich schon oft in Essen.
Ja, waren wir nicht sogar schon mal zusammen in Essen?
Ja, wir waren auch schon mal zusammen in Essen. Ich glaube sogar im Groger Park, oder?
Diesen Ausflug werde ich nie vergessen.
Okay, also, dann kennst du ein bisschen das Gelände, aber wir sind gleich an mehreren Plätzen. Also, es ist der 14. Mai 1987. Warm und sonnig. Stadtwald ist ein sehr hübscher Stadtteil in Essen. Ich kenne ihn gut und ich mag ihn sehr gerne, weil der schöne Wald drumherum ist. Dann gibt es die Ruine der Isenburg am wunderschönen Baldeneysee. Man kann da zu Fuß sehr gut wandern, am See entlang. Wenn man gut zu Fuß ist, sogar bis zur Villa Hügel laufen.
Da waren wir schon.
Ja, ne? Und wer also die Natur, den See und alte Gemäuer mag, der ist hier genau richtig in diesem Viertel. Wie viele andere Leute, die hierher fahren, bin auch ich auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und ich habe bisher immer die S-Bahn benutzt. Und wer diese Station kennt, der weiß, dass diese Treppen sehr einsam liegen. Da sind keine Häuser und unten am Bahnsteig ist auch niemand.
Ich weiß.
Da ist, ne, du weißt, ne? Genau, da ist, du bist da auch schon mal ausgestiegen, ne? Da ist keine Menschenseele mitunter. Und nun bleibt einem also nichts anderes übrig, als das zu benutzen, wenn man schnell irgendwo hin will. Und so geht es auch, ich nenne die Frau jetzt mal Isabella. Isabella, als sie am 14. Mai 1987 diese Haltestelle benutzt. Sie ist 49 Jahre alt und war auf einer Party und hatte einen sehr schönen Abend verbracht. Und sie hat natürlich gedacht, dass sie jemand nach Hause bringt, eben weil diese Haltestelle so einsam ist und sie nicht versessen darauf ist, mit einer der letzten S-Bahnen dort nachts auszusteigen. Es liegt wirklich in totaler Finsternis. Alle auf der Party hatten ein bisschen Alkohol getrunken und gingen dann zu Fuß nach Hause oder haben sich ein Taxi geholt. Und da sie relativ weit weg wohnte, nahm sie dann halt doch die S-Bahn. Als sie am Bahnhof in Essen-Stadtwald ankam, stand da ein Mann. Es war mitten in der Nacht, irgendwie zwischen 12 und 1, sehr dunkel, auch im Mai.
Ja.
Und sie lief los und als die S-Bahn abgefahren war, ist sie zwar schon relativ weit in der Nähe des Ausgangs gewesen, zu den Treppen, aber dann war er plötzlich hinter ihr und legte ihr blitzschnell seinen Arm um den Hals. Und dann sah Isabella ein Messer blitzen. »Gib mir dein Geld«, forderte er. Isabella begann vor Schreck und Angst zu zittern, fügte sich aber, hat allerdings kaum noch Beherrschung über ihre Arme vor Schreck und während sie in ihrer Tasche nach der Geldbörse wühlt, stellt sie fest, dass sie plötzlich einen brennenden Schmerz am Hals spürt. Denn der Täter wartet nicht. Er nimmt sein Messer und schneidet ihr in ihren Hals. Das Blut spritzt und fließt in Strömen. Und dann stößt er sie auf den Bahnsteig zurück. Isabella liegt da mitten in der Nacht im Dunkeln und kann auch nicht mehr an ihr Handy, weil sie relativ schnell, weil es außerhalb der Reichweite liegt und weil sie sehr schnell bewusstlos wird. Und so läuft das Blut und läuft und läuft. Als der nächste Zug kommt, entdecken sie ein paar Passanten, die die Treppe runterkommen und sie da liegen sehen. Und sie versuchen, das Blut und die offene Wunde am Hals notdürftig abzudrücken und alarmieren sofort den Rettungswagen. Isabella kommt in die Klinik und wird notoperiert, um die Ader wiederherzustellen. Und es gibt keine Möglichkeit, der Polizei herauszufinden, wer der Mann gewesen sein könnte. Obwohl es dort unten eigentlich eine Videokamera gibt, scheint die wohl irgendwie nicht in Betrieb gewesen zu sein.
Das ist irgendwie immer so.
Ist irgendwie immer so, ne? Genau. Isabella selbst kann sich überhaupt nicht mehr erinnern. Sie meint nur, er war groß, schlank, dunkel bekleidet. Und ansonsten weiß sie nicht, sie würde ihn so in mittlerem Alter verorten. Irgendwas zwischen 30 und 40.
Also hat Isabella aber überlebt, ja?
Isabella hat tatsächlich ganz knapp überlebt.
Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön.
Das ist schön und die Polizei geht allerdings von einem Raubdelikt aus. Und deshalb ist jetzt zuständig natürlich das Kommissariat für Raubüberfälle. Und sie haben irgendwie nichts Vergleichbares und deshalb müssen sie die Fahndung dann auch quasi leider einstellen. Und das ist natürlich sehr tragisch, denn 13 Tage später ist die Nacht vor Christi Himmelfahrt. Diesmal sind wir in Essen-Frohnhausen. 23 Uhr. Die Frau, ich nenne sie jetzt mal Ina, ist Badewärterin und zwar arbeitet sie in der Oase. Kennst du die Oase? Das ist so ein
Schon mal
Spaßbad.
gehört, aber ich war noch nie da.
Genau, und da ist sie eben, da arbeitet sie, sie ist Badewärterin und sie hat also jetzt Schichtende und kommt nach Hause oder will nach Hause. Sie ist 46 Jahre alt und kommt jetzt am Bahnhof, an der S-Bahn-Station an.
Ja, also der erste Gedanke, der mir kommt. Alle Frauen sind so in den 40ern oder die beiden Frauen, die du benennst, sind in den 40ern, aber wirken noch recht aktiv. Ich
Ja.
meine, wenn man mit 49 noch Party machen geht, hat man auf jeden Fall noch den Elan. Wenn man Bademeisterin ist und spät arbeitet, ist man durchaus auch ein Nachtmensch.
Und
Aber wahrscheinlich
sportlich.
auch trainiert, genau
Genau,
sportlich.
trainiert, ne? Ja.
Okay.
Die Frauen könnten auch durchaus viel jünger wirken. Und sie hat plötzlich, spürt sie, wie sich ein Arm um ihren Hals legt und zudrückt. Und sie schreit um ihr Leben und vor allem, als sie das Messer an der Kehle spürt. Und durch ihre Schreie kommen Passanten auf den Bahnsteig gestürzt und finden aber niemanden mehr. Denn offenbar, sobald der Täter Tritte auf der Treppe hört, löst er sich irgendwie in Luft auf. Man kann nicht sagen, wo der abgeblieben ist. Er hätte die Treppen nicht hochgekonnt. Möglicherweise ist er einfach die Gleise ins Gleisbett gesprungen und hat sich da irgendwo verborgen. Jedenfalls ist er weg. Die Passanten kommen und sehen niemanden. Die Passanten sind aber nicht blöd, weil sie haben die verzweifelten Schreie gehört und sie haben auch die Stimme eines Mannes gehört. Und sie verständigen trotzdem die Polizei, auch weil sie das geklärt haben möchten, warum die Frau so geschrien hat und unter Schock steht. Dann kommt die Polizei und geht die Gleise ab. Und dabei finden sie jetzt die schwer verletzte Bademeisterin. Diese liegt unter dem Bahnsteig versteckt und hat 48 Stichwunden mit einem langen, tiefen und scharfen Messer und sie ist tot.
Also für sie kommt jetzt jede Hilfe zu spät.
Für sie kommt jede Hilfe zu
Bei
spät.
48 Stichen ist das natürlich ziemlich logisch, ja. Ui.
Sie ist tot und trotz ihrem guten Trainingszustand hat ihr das nichts genutzt. Auch hier hat es zwar Ohrenzeugen gegeben, aber keine Augenzeugen. Die Polizei geht immer noch von einem Raubdelikt aus, aber da es sich nun um Mord handelt, wird jetzt auch die Kripo eingeschaltet. Und die Kripo beginnt auch mit der Ermittlung, aber es hat ja niemanden gesehen, der irgendeinen Täter hat verschwinden sehen. Viel Zeit hat die Kripo nicht, denn nur wenige Tage später ist der 8. Juni 1987. Es ist Pfingsten, und zwar der Montag. Und hellichter Tag. Petra ist Rentnerin. Also ich nenne sie jetzt Petra, weil es wurden keine Namen in der Öffentlichkeit genannt. Sie ist 59 Jahre alt und hat sich mit ihrer Familie einen schönen Tag im Krugerpark gemacht. Sie liebt den Essener Krugerpark und sie ist im Frühling immer und auch sehr oft da. Also genau wie wir das auch schon mal waren.
Ja.
Sehr schön. Und das macht sie seit Jahren so. Man würde sich auch nichts dabei denken, weil der Krugerpark sehr groß ist und sehr belebt ist. Und keiner würde denken, dass man in diesem belebten Park an einem Maientag angegriffen werden kann. Es sind viele Leute unterwegs und ab und zu müssen die Leute auch mal die Toilettenanlage benutzen, die da im Krugerpark steht und die wird auch lebhaft und rege genutzt. Und Petra muss irgendwann auch mal oder vielleicht ist sie auch nur in der Nähe entlang gegangen. Doch plötzlich, als sie da steht, ist hinter ihr ein Mann. Er drängt sie blitzschnell in eine der Kabinen und zeigt ihr sein Messer und fordert Geld. Petra findet ihr Geld schnell in ihrer Tasche und gibt es ihm auch. Und er ist damit aber überhaupt nicht zufrieden und er will auch nicht abhauen. Im Gegenteil. Der Mann hat Fesselmaterialien mitgebracht. Seile und Stricke und versucht nun, die Frau zu fesseln. Als Petra das sieht, hat sie Angst um ihr Leben und dann beginnt sie, sich mit aller Kraft zu wehren. Sie ist körperlich auch relativ stark und lässt sich auch von dem offenbar viel jüngeren Mann erstmal nicht einschüchtern. Das heißt, sie schlägt und tritt zurück und wehrt sich und schreit. Es kommt zu einer wirklich längeren Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und sie schreit natürlich in der Zwischenzeit auch um Hilfe. Aber so tapfer sie auch kämpfen mag, der unbekannte Mann ist stärker. Und dann tritt und prügelt er sie, bis sie bewusstlos am Boden liegt. Mit einer unglaublichen Kraft. Nachdem sie zusammengebrochen ist, fesselt er sie an Händen und Beinen. Und man kann sich das, was jetzt folgt, eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wo man merkt, dass man es mit einem echten Sadisten zu tun hat. Er nimmt nun sein Messer und schneidet ihr die Luft und die Speiseröhre durch. Einfach so.
Aber man merkt auch, wenn ich dir jetzt so zuhöre, und ich kenne den Fall nicht, wie sich so die Grausamkeit von Tat zu Tat steigert. Dieses Bedürfnis nach Macht und Wehrlosigkeit und dem Leiden von gib mir dein Geld und ich steche einmal zu, ich steche 48 mal zu, ich will dein Geld, knebel dich, fessel dich, du bist wehrlos und ich lasse mich schon gar nicht mehr auf den Kampf ein zu, ich mach dich fertig.
Ja, ist eine deutliche Steigerung, ne? Ist eine deutliche Steigerung. Ja, und dann haut er ab. Petra hat aber einen unglaublichen Überlebenswillen und obwohl das Blut läuft und sie auch keine Luft mehr bekommt und sie in einer absoluten Paniksituation ist, hat sie es geschafft, sich aus den Fesseln rauszuziehen. Sie hatte kein Handy mehr, vielleicht hat der Täter das auch mitgenommen, das sagen meine Quellen leider nicht, aber sie schaffte es, hinauszustürzen, Leute auf sich aufmerksam zu machen und dann gibt es in der Gruga auch noch eine Erste-Hilfe-Station. Und vielleicht hat die Petra gar nicht gemerkt, dass ihre Luftröhre durch war. Also ich weiß es nicht. Irgendwie kann mir das ganz schwer vorstellen. Aber sie wird dann dort abgeholt mit dem Notarzt und muss sofort notoperiert werden. Und die war dann auch wochenlang im Krankenhaus, aber sie hat es überlebt. Und natürlich ist dieser Fall jetzt ganz heftig durch die Presse gegangen. Und es war auch klar, dass es da einen Serienmörder in Essen gibt, der aus sadistischen Motiven Frauen überfällt. Und zwar Frauen zwischen 30 und 60 im Grunde. Und müssen sadistische Motive sein, dass er diese Frauen schwer verletzt. Also ich würde jetzt schon aufgrund dieser Zielgruppe fast die Vermutung äußern, dass der Täter bei seiner Mutter wohnt. Ich habe schon ganz oft festgestellt, dass das manchmal so ein, wirkt wie so eine Stellvertreterhandlung. Aber das Alter, die Altersgruppe ist nämlich sehr ungewöhnlich, weil sonst meistens, ne, sehr junge Frauen angegriffen werden.
Ja, wobei, es könnte, weiß ich nicht, ob das für eine Mutter steht, aber so ein großer Schwesterkomplex in dem Sinne oder beziehungsweise vielleicht kommt es auch aufs Aussehen an, trainierte, selbstbewusste Frauen.
Genau, trainierte, selbstbewusste Frauen. Ja, richtig. Es ist aber nicht klar, ob er diese Geldforderung nur als Ablenkungsmanöver benutzt, weil das Opfer in der Sekunde so hofft, es kommt aus der Situation raus und in seiner Tasche wühlt, deshalb abgelenkt ist. Trotzdem können die Frauen berichten, dass der Mann nicht nur ein Messer besitzt, sondern auch körperlich sehr stark ist, sehr gewandt ist und zu allem bereit. Und das war eine Tat, die erneut am helllichten Tag also passiert ist. Der hat auch keine Angst. Die Ermittlungen verlaufen im Sande, trotz großem Polizeiaufgebot und dem Versuch, das zu klären. Und nun ist es ein paar Tage später, ein oder vier Wochen später. Es ist Anfang Juli. Der letzte Fall war jetzt Anfang Juni, jetzt sind wir Anfang Juli. Sommer und sehr warm, immer noch im Jahr 1987.
Also hier sieht man aber auch, dass dann die Abstände immer kürzer werden.
Ja.
Und wenn du möchtest, entweder erkläre ich Modus Operandi nochmal für unsere, also aufgepasst Leute, Randi ist eine Verhaltensweise. Insbesondere bei der Kriminalistik bedeutet das Art und Weise eines Täters, die den Tathergang oder auch das Opferklientel beschreiben. Es beschreibt also, welche Methode der Täter zum erfolgreichen Verwirklichen seines Tatbestandes nutzt und was er für Triggerpunkte bzw. Triggerklientel, um seine Verdunklung zu verwirklichen oder was ja seine dunkle Seite hervorlockt. Also das heißt, bei ihm sind es Frauen in den 30ern bis 60ern, wie wir gerade schon gesagt haben, selbstbewusst trainiert.
Genau. Also,
Das war's.
Das war's. Und nun also ist es wieder Juli, Anfang Juli, und Sigrid ist 63 Jahre alt. Sie ist einkaufen gewesen, und zwar hat sie in Essen-Krai eingekauft. Dann begeht sie sich mit ihren vollen Taschen auf den Weg nach Hause zu ihrer Wohnung in Huttrop. Und sie ist aber gerade erst am Bahnhof Essen-Krai vorbeigelaufen, als sich plötzlich von hinten ein Arm um ihren Hals legt und ein Messer an ihrer Kehle erscheint. Und der Täter fordert Geld. Und obwohl Sigrid zittert vor Angst, gibt sie ihm sofort das Geld aus der Tasche. Dann versucht der Mann, sie am helllichten Tag auf der Straße vor dem Bahnhof Essen-Krai zu fesseln.
Sigrid, da sind doch Leute.
Ja, offenbar sind da gerade keine, oder er schafft das so, dass es den Leuten nicht auffällt. Also wenn du ein Messer plötzlich am Hals hast, weiß ich nicht, ob das jeder sieht. Die Frau hier fängt jedenfalls an, um Hilfe zu rufen und schreit und schreit und schreit und wehrt sich auch. Und daraufhin nimmt der Mann das Messer und sticht wie irre auf sie ein. Sigrid wird direkt vor dem Bahnhof von vielen tiefen Stichen getroffen und bricht zusammen, und der Mann ist in Sekundenschnelle weg, als sei er vom Erdboden verschluckt. Die Spaziergänger sehen das, sie rufen sofort einen Krankenwagen an. Sigrid kommt ins Krankenhaus. Aber die Stiche haben ihre Leber durchbohrt, die Speicheldrüse getroffen, den Magen mehrfach perforiert und die Milz. Das sind so viele lebenswichtigen Organe, dass nichts mehr zu machen ist. Und obwohl die Ärzte 3 Wochen um Sigrids Leben gekämpft haben, ist Sigrid nach 3 Wochen Kampf gestorben.
Ist sie nochmal zu Bewusstsein gekommen? Weißt du das?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht hat man die auch in ein künstliches Koma versetzt, weil die Schmerzen müssen irre sein, wenn deine gesamten inneren Organe
vermutlich, ja,
betroffen sind. Also da kann man schon von einem gezielten Zustechen, der weiß also jetzt ganz offensichtlich, was zu einem schnellen Tod führt. Also jetzt nicht das Hals durchschneiden, sondern die vielen Stiche in den Körper.
In den 80ern ist es ja auch so, dass du nicht einfach aufs Internet zugreifen kannst, um was nachzuschlagen, sondern du musst dir selber irgendwie Wissen aneignen. Okay, du könntest dir Bücher kaufen, aber auch das kann verdächtig sein. Und mit einem Freund oder einer Freundin redest du schon mal gar nicht darüber.
Ja, ich glaube, der wird sozusagen besser durch Training, Erfahrung. Ne? Durch Erfahrung, ne? Also schneidet den Hals durch, führt nicht zum Tod, nehmen wir es mal anders, und das klappt, ne? Genau. Nach dieser Tat hört man nichts mehr. Es gibt keine ähnlichen Taten mehr, keinen ähnlichen Messerangriff. Die Polizei hat den Täter nicht gefunden. Es gibt keine Augenzeugen. Keiner weiß von einem Auto. Der Mann ist nie wieder auffällig geworden. Nichts. Mittlerweile sind wir bei 2-mal Mord und 2-mal versuchtem Mord. Und es passiert erstmal nichts. 2 Jahre lang. Der 15. März 1989. Mildred, ich nenne sie jetzt mal so, ist 81 Jahre und wohnt in Essen-Holsterhausen. Sie liegt an diesem 15. März 89 noch früh in ihrem Bett, denn es ist noch sehr, sehr früh. Es ist fast genau 2 Jahre nach der letzten Tat. Mildred wohnt in einer Parterre-Wohnung und plötzlich hört sie lautes Scheppern in der Küche, als ob Glas zerbricht. Noch bevor Mildred sozusagen wach und aufgestanden ist, springt bereits ein Mann in ihr Schlafzimmer und schlägt ihr etwas auf den Schädel, sodass sie sofort zusammenbricht. Danach zückt er ein Messer, das er in der Küche gefunden hat, und sticht auf sie ein. Dann durchsucht er die Wohnung nach Geld und verschwindet. Ein paar Stunden später erst erscheint die Tochter. Die Tochter von Mildred und hat einen Schlüssel zu der Wohnung, denn beide Frauen haben gemeinsam ein kleines Lebensmittelgeschäft in Essen, Holsterhausen. Und sie wundert sich, warum ihre Mutter nicht auftaucht und auch nicht ans Telefon geht. Und als sie die Türe aufschließt, findet sie eine zerbrochene Glasscheibe, Fensterscheibe in der Küche. Und im Schlafzimmer liegt ihre Mutter. Sie ist tot und liegt in ihrem Blut. Nun startet die Kripo eine relativ große Kampagne auf der Suche nach Zeugen. Essen ist durchaus alarmiert, aber die Ermittlungen der Polizei kommen nicht weiter. 9 Tage später, es ist der 24. März 1989, der sogenannte Gründonnerstag, ein Tag vor Karfreitag. Diesmal Essen Margaretenhöhe. Ida ist 19 und war die ganze Zeit bei ihrem Freund. Und jetzt möchte Ida wieder nach Hause fahren und benutzt dazu die Haltestelle der U-Bahn, und zwar die Station Kruger Bad. Sie ist da ausgestiegen und auf der Station ist keine Menschenseele zu sehen, nur ein Mann. Plötzlich legt sich ein Arm um ihren Hals. Der Mann fordert Geld. Weil ihm das nicht schnell genug geht, sticht er 2 tiefe Stiche in ihr Herz. Ida stirbt wahrscheinlich in Sekunden. Der Mann schleppt und zerrt die Leiche jetzt hinter einer Reihe von Garagen, die sich in der Nähe der Haltestelle befinden. Als Ida nicht nach Hause kommt, beginnt ihre Familie, das Mädchen zu suchen. Und natürlich laufen sie zuerst zur Haltestelle, weil sie sich denken, da muss sie ja ausgestiegen sein. Und der Freund, den sie angerufen haben, sagt, dass sie ganz normal in diese Bahn eingestiegen ist. Wenn sie also diese Bahn genommen hat und aus der Bahn nicht rausgekommen ist, wo ist sie dann hin? Der Vater sucht die ganze Haltestelle ab und dann findet er sie. Als die Kripo dann kommen, stellen sie fest, dass das Mädchen das Geld noch bei sich hat, aus der Tasche genommen, sondern sie wurde einfach nur getötet. Auch nicht versucht, sie zu vergewaltigen oder sonst irgendwas. Einfach nur getötet. Ohne jeden Grund. Nun kommt der Polizei schon die Idee, dass der Täter vielleicht derselbe Täter sein könnte, der 2 Jahre zuvor in Essen Frauen mit derselben Methode aufgelauert und getötet hat. Wenn er 2 Jahre lang nichts gemacht hat, könnte das darauf hindeuten, dass er lange im Ausland war oder dass er...
Entweder... Wenn du recht hast und er bei seiner Mutter gelebt hat, ist die verstorben, sodass die Wut vielleicht, die erste Wut weg ist. Er war im Ausland, er war gehandicapt oder er war in einer Beziehung.
Oder er war im Knast.
Genau, für was anderes.
Für was anderes. Und das würde ihnen vielleicht die Möglichkeit geben, den Täter zu finden. Welcher Straftäter hat also in der Zeit Urlaub gehabt aus einer Justizvollzugsanstalt? Das wäre je die Frage. Die Polizei forscht mit allen Mitteln mittlerweile, aber das nutzt ihnen nicht viel, weil am 6. Juni 1989, also kurze Zeit nach dem letzten Fall, steht die 23 Jahre alte Miriam, sehr hübsches Mädchen, alleine in der Spielhalle. Sie führt dort die Aufsicht. Und zwar am helllichten Tag. Zu der Zeit ist aber in der Spielhalle gerade niemand. Die ganze Halle ist komplett leer. Der Täter kommt rein, springt sofort auf Miriam zu, legt den Arm um ihren Hals, zeigt ihr das Messer und zwingt die Frau unter vorgehaltenem Messer, sich zu entkleiden. Und teilweise versucht er, weil sie sich wehrt, auch die Kleider von ihr runterzureißen. Die Frau hat aber einen Alarmknopf unter ihrer Theke und so betätigt Miriam diesen auch. Und die Polizei ist in weniger als 5 Minuten an der Tür der Spielhalle und findet das junge Mädchen tot liegend. Gut, also Miriam ist 2-mal ihre Kehle durchgeschnitten. So viel dazu, dass der Täter lernt. 1-mal durchschneiden hat die Frau sich gerettet. 2-mal durchschneiden, aus diesem Grund die Antwort. Ne? Also man merkt schon, da muss Zusammenhang bestehen.
Aber der Modus operandi hat sich ja auch erweitert. Vorher waren wir so bei 30 bis 60, jetzt sind wir zwischen 20 und 80.
Ja, ganz genau. Sie ist verblutet und hat gleichzeitig ihr eigenes Blut eingeatmet. Und auffallend ist jetzt auch ganz neu, dass sie unbekleidet da liegt. Sie ist aber nicht vergewaltigt worden. Es gibt auch keine DNA- oder Spermaspuren. Es gab keine Zeugen. Offenbar müsste es ja dort auch eine Videokamera gegeben haben, aber sie ist entweder nicht zu verwerten oder aus irgendeinem Grunde hat das auch nichts ergeben. Der Täter handelt in Minuten und muss auch außerordentlich kaltblütig sein, denn ihm ist doch klar, dass da ein Alarmknopf ist und dass da eine Überwachungskamera ist und dass die Polizei gleich kommt oder gleich ein Kunde kommt. Der ist absolut kaltblütig und ist in allen Aktionen auf eine blitzschnelle Tat angelegt. Nun weiß man nicht so genau, ob die Polizei jetzt gezielt einen Raubmörder sucht oder ob das jetzt wirklich um denen klar ist, dass es sich um einen sadistischen Mörder handelt.
Okay, Betty. Wie ist es jetzt weitergegangen?
Ja, jetzt ist die Polizei natürlich alarmiert. Wie gesagt, 1987, nach dem ersten Fall, sind sie davon ausgegangen, dass es sich um einen Raub handelt. Doch nach der Ermordung im dritten Fall haben sie gemerkt, dass da ein Serientäter unterwegs ist. Und nach dem dritten Fall haben sie ungewöhnlich, es wurde weder das Handy noch andere Wertgegenstände aus der Tasche genommen, sondern sie wurde einfach nur getötet. Auch nicht versucht, sie zu vergewaltigen oder sonst irgendwas. Einfach nur getötet. Ohne jeden Grund. Ohne Diebstahl, ohne irgendetwas. Dass er lange im Ausland war oder dass er...
Entweder, wenn du recht hast und er bei seiner Mutter gelebt hat, ist die verstorben, sodass die Wut vielleicht, die erste Wut weg ist. Er war im Ausland, er war gehandicapt oder er war in einer Beziehung.
Oder er war im Knast.
Genau, für was anderes.
Für was anderes. Und das würde ihnen vielleicht die Möglichkeit geben, den Täter zu finden. Welcher Straftäter hat also in der Zeit Urlaub gehabt aus einer Justizvollzugsanstalt? Das wäre je die Frage. Also beim ersten Fall im Mai 1987 ist die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um Raub handelt. Und nach der Ermordung in dem dritten Fall insgesamt, aber dem ersten Mord, haben sie gemerkt, dass da ein Serientäter unterwegs ist. Und sie haben daher ungewöhnliche Wege beschritten, um die Ermittlungen voranzutreiben. Und zwar sind sie mit Autos die Straßen in Essen lang gefahren und haben Lautsprecher darauf montiert und haben Ansagen auf den Autos gemacht und dort nach Hinweisen und Zeugen gesucht. 30 Kripo-Beamte waren damit beauftragt, in den S-Bahnen mitzufahren und alle Passagiere ständig und regelmäßig zu befahren, ob sie in den bewussten Nächten irgendwas gesehen oder gehört haben. Dank der Lautsprecherdurchsagen haben sich dann auch Leute bei der Polizei gemeldet und es gab über 140 Spuren, denen die Polizei nachgegangen ist. Aber außer, dass es ihr am Mordplatz, also diesem Bahnsteig, geglückt ist, zwei winzige Faserspuren von einem Kleidungsstück zu sichern, von denen sie annehmen könnten, dass es dem Täter gehörte, das war alles, was sie an Erfolg dann letzten Endes hatten. Dieser Mann war wie ein Phantom. Und das deutet auch auf eine unglaubliche körperliche Fitness hin und dann natürlich auf eine sadistische Neigung. Weil er hätte die Opfer nicht töten müssen, wenn es ihm nur um Raub gegangen wäre. Und ja, tragisch ist jetzt aber wieder, dass bei dem 19-jährigen Mädchen, das da an der U-Bahn-Station getötet worden ist, die Polizei annimmt, dass der Freund der Mörder ist.
Nein.
Ja. Sie waren überzeugt davon, dass er seine Freundin getötet hat und hatten sich also eigentlich auf ihn als Täter eingeschossen. Und dann aber stellten sie sich hinterher heraus, dass er ein sehr, sehr gutes Alibi gehabt hat. Und das war dann nicht mehr zu widerlegen. Dann mussten sie also weitersuchen. Eines der überlebenden Opfer konnte den Täter immerhin ein bisschen beschreiben und sagen, dass der zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen ist, einen sehr gepflegten Eindruck gemacht hat. Und offenbar berichten auch einige von irgendwie einem bestimmten Geruch, den der Mann gehabt hätte, der eigenwillig gewesen wäre. Und die Polizei kommt dann auf eine neue Idee. Sie rückt bei Firmen an, die in der Nähe des Tatorts angestellt gewesen sind. Und befragen dort sämtliche Mitarbeiter. Also man merkt schon, dass die wirklich alles tun, aber gleichwohl sehr verzweifelt sind, weil es einfach keinen roten Faden in der Ermittlung gibt. Und in dieser Befragung meldet sich jetzt eine Frau, die von einem unbekannten Mann im Parkhaus verfolgt worden ist, der ihr plötzlich einen Arm um die Schultern gelegt hat. Als jedoch mehr Leute dazu gekommen sind, ist er plötzlich schnell abgehauen. Das heißt, es gibt wohl noch sehr viel mehr Frauen, die von dem Täter belästigt worden sind, die sich aber gemeldet haben. Und soweit ist die Kripo nun erst einmal gediehen. Es ist ihnen klar, dass es ein Serienmörder ist. Es ist wahrscheinlich, dass er das nur als Ablenkung benutzt, die Geldforderung, dass es ihm auf das Geld gar nicht ankommt. Er nimmt es unter Umständen aber auch nicht. Er durchwühlt ihre Handtaschen definitiv nicht. Er nimmt auch keine Handys mit und er benutzt das vielleicht wirklich nur, um abzulenken. Und während die Polizei weiter verzweifelt sucht, ja, passiert etwas Neues. Maren ist Altenpflegerin. Sie ist 35 Jahre alt und wohnt in Essen-Rüttenscheid. Sie hat eine Wohnung mit einer eigenen Terrasse und einem Garten. Es ist Samstag, der 5. August 1989 und die letzte Tat liegt 2 Monate zurück. An die kleine Terrasse schließt sich ein kleiner Garten an und an dem Tag sind auch die Nachbarn draußen. Und die Nachbarn kennen sich auch alle und sind eigentlich auch recht aufmerksam. An diesem 5. August ist es warm, die Türen der meisten Nachbarn stehen offen. Viele Nachbarn sind auch teilweise schon im Garten und es ist eigentlich ein ganz friedlicher Tag, bei dem jeder wegen der großen Wärme gerne auf seiner Terrasse oder seinem Balkon ist. Maren hat draußen gelesen, hat draußen gesessen, ist wieder reingegangen, zwischendurch die Wohnung gesaugt, ist wieder nach draußen gegangen, hat telefoniert, ist wieder reingegangen und plötzlich legt sich in ihrer Wohnung ein Arm um ihren Hals. Und der Mann versucht, sie zum Sofa zu drängen, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und sie zu vergewaltigen. Sie ist so erschrocken über den Unbekannten, den sie nicht sehen kann, von hinten in ihrer Wohnung, dass sie sich wehrt und schreit und schreit und schreit. Und auf die Schreie herbeigelockt, kommen die Nachbarn zu Hilfe. Und als der Mann die Nachbarn kommen sieht, flüchtet er durch die Balkontür, also durch die Terrassentür. Und ist Sekunden später wie vom Erdboden verschluckt. Auch die Nachbarn können hinterher nicht sagen, wo der jetzt eigentlich abgeblieben ist. Die Polizei kommt sofort mit dem Rettungswagen und sie ist der Vergewaltigung und Ermordung, also dank der Nachbarn, nur ganz knapp entronnen. Aber der Täter hat etwas zurückgelassen. Er hat eine winzig kleine Kamera mitgenommen und diese wird von der Frau entdeckt und darauf befinden sich einmal Fingerabdrücke, aber auch Fotos. Die Fotos stehen natürlich in keinerlei Zusammenhang mit den Toten. Also dieser Mann hat die Toten nie fotografiert, aber es gibt so 3-4 Fotos, auf denen ein blauer Opel Rekord zu sehen ist. Und auf diesem Opel Rekord sind Teile des Nummernschildes erkennbar. Und zwar E für Essen, 2 weitere Buchstaben und die erste Zahl. Ja, die Polizei übermittelt nun und überprüft natürlich nun sämtliche Halter eines Opel-Rekords in Blau, auf die dieses Nummernschild passen könnte in Essen. Und sie stoßen dabei auf einen Eigentümer namens Ulrich Schmidt. Ulrich Schmidt ist für die Polizei kein Unbekannter. Er saß bereits wegen Hehlerei, zahllosen Einbrüchen, räuberischer Erpressung lange im Knast.
Lass mich raten, zwischen 87 und 89?
Genau, unter anderem. Natürlich, er saß in dieser Zeit im Knast. 3 Tage nach seinem letzten Aufenthalt im Knast, am 8. August, hat er bereits die erste Tat begangen. Die Polizei steht also 3 Tage nach der letzten Tat vor seiner Wohnung. Oder vielmehr gesagt, vor der Wohnung der Mutter von Ulrich Schmidt. Ach, denn Ulrich Schmidt wohnt nach seinem Knastaufenthalt bei Mama in Essen. Er verweigert jede Aussage, wendet sich sofort an seinen Anwalt und gibt bei der Polizei nichts, absolut nichts zu Protokoll. Dummerweise findet man in seiner Wohnung ein paar Springerstiefel. Und diese Springerstiefel haben sehr markante Abdrücke. Und diese markanten Abdrücke passen exakt bei den Spuren der 81 Jahre alten Dame. Nun kommt ein ganz neues Ermittlungsverfahren, das getestet worden ist und wahrscheinlich nicht für gut befunden worden ist, aber es wurde erprobt. Und in diesem neuen Ermittlungsverfahren sollte ein Schnüffeltest angewendet werden.
Mhm.
Und zwar hatten die Opfer wohl von so einem Eigengeruch berichtet.
Ja.
Und sie sollen dann eben an mehreren Leuten, unter anderem am Täter, schnüffeln.
Oh Gott.
Und tatsächlich erschnüffeln alle überlebenden Zeugen absolut zuverlässig Ulrich Schmidt.
Was ist das denn für ein Geruch?
Tja, das kann ich nicht sagen. Also irgendwie sollen sie auch mehrere Vergleichspersonen beschnüffeln und sie riechen aber immer nur Ulrich Schmidt raus. Das ist natürlich ein sehr schwaches Beweismaterial, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, diese Methode ist wahrscheinlich auch später nicht weiter verfolgt worden.
Ich sage ja mal, es kann ein Indiz sein, ne? Aber
es kann ein Indiz sein, ne? Aber als Beweismittel ist das schon sehr schwach, ne? Und aber immerhin, es wurde ein Angriff nach dem üblichen Muster auf das letzte Opfer gemacht und es gibt eben diese Kamera dazu. Es ist der exakte Tatablauf zu den anderen Abläufen. Er passt von Alter und Beschreibung. Und dann begann also im Oktober 91 die Verhandlung vor dem Essener Gericht. Und die Presse ist natürlich auch dabei. Er verweigert nach wie vor jedwede Aussage. Insgesamt hat er 2 Opfer ermordet, nämlich die 19-Jährige und die 23-Jährige. In den übrigen Fällen geht es um Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, räuberische Erpressung. Es wird etwas über seine Kindheit dabei auch genannt. Es stellt sich heraus, dass er aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt und aufgrund der Situation zu Hause ständig in Heime eingewiesen worden ist. Auch in geschlossene Einrichtungen. Und aus denen ist er jedes Mal abgehauen. Also er ist im Abhauen und Abtauchen wirklich sehr geübt. Eigentlich hat er den größten Teil seines Lebens entweder in Heimen, dann wieder in kurzen Phasen bei seiner Mutter verbracht und dann wieder im Knast. Und das im Rhythmus eigentlich sein ganzes Leben lang. Trotz der etwas schwachen Indizien, es ist also auch nicht bekannt, ob man das Messer gefunden hat oder die Polizei hat sich da nicht so wirklich detailliert zu geäußert. Das war noch nicht so wie heute, wo fast jede Information an die Öffentlichkeit kommt. Wurde dann aufgrund der vorhandenen Indizien nach einem 1 Jahr dauernden Prozess das Urteil gesprochen und zwar 1992, also auch im Herbst 92, neben September 92. Und er wurde verurteilt zu lebenslang und wird aber danach direkt, also wird sofort nicht in den Knast gebracht, nicht in den Maßregelvollzug, sondern wird sofort in ein Pflegeheim verbracht, weil ein psychiatrisches, weil erkennbar ist, dass der auch im Knast nicht sich verändern wird. Also sie gehen von einer nicht zu kurierenden psychischen Erkrankung aus und dass der nicht in einem normalen Maßregelvollzug untergebracht werden kann.
Aus diesen ganzen Sachen gelernt hat.
Nein, der ist nur auf die Befriedigung seiner sadistischen Neigungen bekannt, fixiert und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise heilbar oder besserbar ist.
Ja.
Also ich denke, das wird... da ist keine Reflexionsfähigkeit und keine Veränderung zu erkennen. Also
deshalb ist es ja auch ganz gut, dass er dann in Sicherheitsverwahrung, psychiatrische Betreuung gekommen ist. Weil ich denke, auch im Gefängnis, hast du ja dann, wie gesagt, gesehen, wäre keine Besserung aufgetreten.
Nein. Also ich glaube auch, dass sich da wieder um einen echten Sadisten handelt,
mhm.
dem es wirklich einfach nur um das Töten geht. Und ich meine, der echte Marquis de Sade war sein ganzes Leben eingesperrt. Und als die französischen Revolutionstruppen ihn befreit haben und ihn dann freiließen, hat er nach kürzester Zeit wohl so viele Vergehen begangen, dass sie ihn ganz schnell wieder gefangen und eingebuchtet haben. Also,
ja, ihr Lieben, dann teilt uns mal eure Meinung mit.
Jawohl. Vielleicht gibt's ja auch noch jemanden, der auch noch Opfer war und nichts gesagt hat, weil man hat hinterher vermutet, dass er fast jeden Tag Frauen angegriffen hat und fast jeden Tag Frauen bedrängt hat und dass die Frauen, die er erwischt hat, halt die waren, die das Pech hatten, zufällig alleine zu sein. Also es haben sich danach wohl noch ganz viele gemeldet und vielleicht ist ja auch jemand von unseren Zuhörern noch dabei, der sich noch erinnern kann.
Okay, ihr Lieben.
Genau, gruselt euch nicht zu doll.
Und wartet immer, wenn ihr auf einer Party seid, dass euch nicht doch eine Freundin mitnehmen kann.
Ja.
Lieber eine halbe Stunde später fahren.
Ja.
Oder eine halbe Stunde eher, anstatt alleine zu gehen.
Ja, auf alle Fälle.
Achtet auf euch.
Genau. Passt auf euch auf, gruselt euch nicht zu doll und habt eine grandiose Woche bei wunderschönem Sommerwetter.